Zu Lebzeiten des Tyrannen Josef Stalin wurden Straßen und Orte und Plätze nach ihm benannt. Der Bildhauer Nikolai Tomski erschuf Statuen von Stalin, die im ganzen Herrschaftsbereich der Sowjetunion aufgerichtet wurden, angefangen in Ulaanbaatar in der Mongolei, über Taschkent, Rostow am Don bis nach Berlin. Überlebensgroß nahm diese Statue ihren Platz auf der Stalinallee in Berlin ein, ein Wahrzeichen der Herrschaft des Kommunismus. Diese Praxis des Aufrichtens von Statuen von Herrschern in ihrem ganzen Herrschaftsgebiet lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen, bis zu den ersten Königreichen auf dieser Erde. Damalige Herrscher, sie errichteten Statuen in den letzten Regionen ihres Herrschaftsgebiets, um zu verdeutlichen, dass ihre Herrschaft und ihr Einfluss bis in diese Regionen hineinreicht. Doch der Beginn dieser Praxis, der liegt nicht bei Menschen, sondern der Beginn dieser Praxis liegt bei Gott. Im Anfang dieser Welt schuf Gott den Menschen in seinem eigenen Bild, ihm ähnlich, den er zum Herrscher über diese Erde und alle anderen Lebewesen einsetzt. Durch dieses Geschöpf, den Menschen, soll Gottes Herrschaft über die ganze Erde angezeigt und ausgeübt werden. Und dadurch, dass die Menschen den Befehl Gottes befolgen und sich vermehren und auf der Erde ausbreiten, wird Gottes Königreich und sein Tempel, seine Gegenwart, auf die ganze Erde ausgedehnt. Wir lesen aber dann, dass Gottes Herrschaft herausgefordert wird und seine Autorität durch die Schlange, und Adam und Eva sündigen, indem sie keine Herrschaft über alle Lebewesen ausüben und dieser Schlange keinen Einhalt gebieten. Und damit betrügen sie ihren Gott, der ihnen diese Autorität auferlegt hat. Und sie machen sogar gemeinsame Sache mit dieser Schlange bei dem Angriff auf Gottes Macht und Gottes Autorität, auf Gottes Herrschaft. Indem sie der Schlange folgen, geben sie ihr nicht nur die Kontrolle über die Erde, sondern werden selbst zu ihren Untertanen. Damit bringt es Desmond Alexander sehr gut auf den Punkt. Also die Adam und Eva, indem sie der Schlange gehorchen, werden sie selbst der Schlange untertan, verlieren diese Herrschaft. Doch Gott, er gibt seine Herrschaft über die ganze Erde nicht auf. Und er verspricht in dem Proto-Evangelium, dass der Same der Frau, der Nachkomme Evas, die Herrschaft Gottes über seine ganze Schöpfung zurückerobern wird, dass er diese Schlange zerstören wird, den Feind Gottes zertreten wird. Gott verspricht es in diesem ersten Evangelium, das wir hören in 1. Mose 3, Vers 15. Und dieser Geschichte des Heils und der Wiederherstellung folgen wir in unserer Predigtreihe über den Aufstieg und den Triumph Jesu Christi und seines Königreichs. Und wir sind jetzt bei der Betrachtung dabei angelangt, dass wir Israel verfolgen. Und jetzt steht Israel an dem Punkt, sie stehen im Begriff, das Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Dieses Land, wo sie an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft leben sollen. Und Gott stellte im 5. Buch Mose dem Volk Israel nochmal neu dar, welche Verpflichtungen sie haben als Bundesvolk Gott gegenüber, wenn sie dieses Land jetzt in Besitz nehmen für Gott. Und wie sie ihn in diesem Land ehren und verherrlichen sollen. Gott sagt und gibt im 5. Buch Mose nochmal seine Gebote für das Leben in dem neuen Land. Wir wollen heute ein Gebot aus diesen Geboten Gottes, diesem Gesetz Gottes hören. Und bevor wir es tun, möchten wir beten. Lasst uns dazu stille werden. Allmächtiger Gott und Vater, die ganze Schöpfung, alles ist dein Eigentum. Du regierst und thronst über allen Dingen. Öffne uns durch dein Wort die Augen für deine Herrschaft in deinem Sohn Jesus Christus und das Heil, das in ihm liegt. Amen. Wir wollen auf Gottes Wort hören. Wir lesen 5. Mose, Kapitel 17, von Vers 14 bis Vers 20. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nur den zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du kannst keinen Fremden über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er nicht viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren, da doch der Herr euch gesagt hat, ihr sollt nie mehr auf diesen Weg zurückkehren. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Auch soll er nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. Wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses soll bei ihm sein, und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut. Dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängere, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Das Predigtthema für heute lautet das Königsgesetz, Gottes Bedingungen für Herrschaft. Wir schauen es uns in drei Schritten ein. Erstens, Gott erwählt Herrscher. Der zweite Schritt wird sein, wir werden sehen, Gott fordert Treue von seinen Herrschern, die er einsetzt. Und als drittes, Gott gebietet Unterordnung von denen, die er zur Herrschaft einsetzt. Wir kommen zum ersten Punkt. Gott erwählt Herrscher in Vers 14 und Vers 15. Wir sehen hier in diesem Text, dass Menschen ein Verlangen danach haben, Führung oder Vorbild vor sich zu haben. Anleitung fürs Leben. Wir Menschen, wir sehen unsere eigenen Unzulänglichkeiten, unsere Schwachheiten, aber auch unsere Beschränktheit. Und wir wünschen uns ein starkes Vorbild, der uns das vormacht, der uns vorangeht. Jemand, der das Leben meistert, der das hinbekommt. Dem wir nachahmen können, von dem wir lernen können, in dessen Schritten wir gehen können. Und Gott gibt hier jetzt ein Gesetz für den Fall, dass wenn Israel in das Land Kanaan gekommen ist und wenn sie dann auf die Länder um sich herum blicken und sehen, dass sie alle einen König haben, gibt Gott das Gesetz, dass wenn dieser Wunsch in ihnen geweckt wird, wie sie damit umgehen sollen. Und wir müssen hier ganz klar sehen, weil es oft eine Diskussion unter Christen ist, Gott verurteilt es nicht, dass Israel diesen Wunsch nach einem König hegt. Es wird immer wieder von Bibelauslegern gesagt, dass Gott niemals die Herrschaft von Königen gehabt haben wollte und dass das Verlangen von Israel nach einem König automatisch die Verwerfung von Gott bedeutet, und das ist nicht wahr. Und viele von euch werden jetzt vielleicht an 1. Samuel 8 denken, wie war das denn damals, dass Israel nach einem König begehrte? Das klingt doch so falsch in ihrer Zeit. Und wir müssen, wenn wir diese zwei Stellen zusammennehmen und wir wissen, dass Gott sich nicht widerspricht, müssen wir schauen, wie sind diese beiden in Einklang zu bringen. Und wenn wir uns die Situation anschauen, dann sehen wir, dass das Problem zur Zeit Salomos, als sie einen König begehren, nicht der Wunsch war, einen König zu haben, sondern der Wunsch, Gott nicht mehr als König zu haben, sondern jemanden anders, der über sie herrscht. Das war das Problem, ihre Motivation, Gott nicht mehr als König zu haben. Gott gestattet es Israel hier ausdrücklich, dass sie einen König verlangen dürfen. Doch Gott macht auch sehr deutlich, dass dieser König die Herrschaft Gottes über sein Volk und alle Dinge nicht aufhebt. Der Gott, der Herrscher über alle Dinge ist und auch immer bleibt, hat Gott und nimmt sich Gott das Recht zu bestimmen, wen er als seinen Vizeregenten auf dieser Erde einsetzen möchte. Weil Gott alle Herrschaft hat, steht ihm auch das Recht zu bestimmen, wer herrschen darf in seinem Namen. Die Herrschaft von Herrschern dieser Erde, die Gott einsetzt, ist ihnen nur geliehen. Sie sind Gottes Vasallenkönige. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt. Ein Vasall ist jemand, der sich einem König oder einem Herrscher unterordnet als seinem Herrn und verspricht, dass er ihm folgen wird. Also verspricht ihm Gefolgschaft. Ich werde mit dir gehen. Ich werde deine Ziele verfolgen. Ich werde mich von dir gebrauchen lassen und deinen Zielen nachgehen. Und in großen Reichen war es früher üblich, gerade wenn diese Reiche sich wirklich weit ausdehnten, da konnte der König nicht überall für Recht und Ordnung sorgen. So hat er in verschiedenen Regionen, wenn es vielleicht auch gerade andere Stämme waren oder in anderen Sprachen, hat er dort Vasallenkönige eingesetzt über ihre Völker, die ihm aber Gefolgschaft schuldig waren und ihm als obersten König Folge leisteten. Und häufig wurde dann auch ein Lehnsvertrag geschlossen zwischen dem obersten König und seinen Vasallenkönigen, in dem die Verpflichtungen des großen Königs gegen des Vasallen gegenüber seinem großen König standen, aber auch die Zusicherungen des großen Königs für seinen Vasallen. Ja, also zum Beispiel für den Fall, dass der Vasall angegriffen wird, steht die große Macht des Königs drüber und er wird diesen Vasallenkönig verteidigen und ihm helfen in diesem Kampf. Gott legt fest, dass er die Wahl über seine, über die Herrschaft trifft. Aber interessant ist, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, Vers 14 und 15, Israel wird gleichzeitig reingenommen in diesem Prozess der Einsetzung des Königs. Gott hat das Recht zu bestimmen, wem er seine Herrschaft anvertraut, doch das Volk soll diese Wahl Gottes erkennen und diese und die richtigen Personen in das Amt bringen. Das Volk Israel soll erkennen, wen Gott zur Herrschaft bestimmt und soll diese Personen mit reinnehmen. Und wir sehen in der späteren Geschichte, dass Gott durch die Propheten seine Wahl zum Ausdruck bringt und das Volk diese Wahl Gottes bestätigt. Es wird uns noch die Bedingung genannt, dieser König muss selbst aus dem Bundesvolk Israel stammen. Es muss jemand aus den Brüdern sein. Es darf kein Fremder, es darf kein Gottloser sein. Einer aus den Brüdern wird von Gott nach vorne gestellt. Er ist den anderen gleich in seiner Herkunft. Er ist den anderen gleich in seinem Stand vor Gott, in seiner Bundesbeziehung vor Gott. Er ist genau wie alle anderen in diesem Stand vor Gott. Und den anderen gleich tritt dieser König aber doch in die vordere Reihe. Und die Blicke des Volkes werden sich automatisch auf diesen Mann richten. Und das stellt ihn in große Verantwortung im Leben und im Handeln, jetzt Gottes Herrschaft zu repräsentieren und der Erste unter den Israeliten zu sein. Der Vornehmste, der Edelste, der Reifeste. So ist Gottes Wahl Ehre. Aber Gottes Wahl ist auch Bürde. Liebe Geschwister, Gott ist heute immer noch derjenige, der Herrschaft bestimmt und festlegt, wem er Herrschaft anvertraut. Gott hat sich da nicht geändert. Wir werden uns noch anschauen, was mit Herrschaft gemeint ist, weil wir häufig so schlimme Herrscher haben, dass wir eine falsche Vorstellung davon haben, wie Gott sich Herrschaft vorstellt. Wir werden noch dazu kommen. Aber wir sehen, Gott bestimmt Herrscher. Gott hat hier zum Beispiel festgelegt, dass der König männlich sein muss. Es ist für Gott selbstverständlich. Gott hat auch in der Gemeinde festgelegt, dass das Pastorenamt von Männern ausgeführt werden muss. Gott hat auch festgelegt, dass in der Ehe der Mann die Leitung übernehmen muss. Gott hat auch festgelegt, dass in der Familie Mann und Frau gemeinsam Autorität über die Kinder ausüben. Gott hat aber auch jedem von uns einen Lebensbereich anvertraut mit unserem Arbeitsplatz, mit der Familie, mit unseren Beziehungen in der Gemeinde, in der wir Gottes Herrschaft ausleben sollen. Als Botschafter des Evangeliums und im Widerstand gegen das Böse. Geschwister, lasst uns hier diese Verantwortung vor Gott sehen. Der gütige, gnädige, liebende, heilige, gerechte Gott wählt uns und nimmt uns in die Verantwortung in diesem Lebensbereich, in den er uns stellt. Und er vertraut uns ihn an. Und wir müssen jetzt seine Person und seine Wesenseigenschaften repräsentieren und vor den Leuten leben, die er uns anvertraut hat. Was für eine Ehre, was für eine Bürde. Ehre und gleichzeitig Verantwortung. Wir dürfen zur Ehre dieses großen Gottes, dem alles gehört und der über alles herrscht, dürfen wir leben und ihn repräsentieren. Zugleich kommt die Frage auf, wird Gott durch mein Leben geehrt? Wie ich umgehe mit meinen Kindern, wie ich umgehe mit meiner Familie, wie ich umgehe mit meinen Arbeitskollegen, wie ich arbeite, wie ich mich verhalte, wird Gott alle Ehre in meinem Leben gegeben. Diese Frage steht. Als zweites in Vers 16 und 17, wir lesen es jetzt nochmal, fordert Gott Treue von denen, die er in Herrschaft setzt. Nun soll er nicht viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren, da doch der Herr euch gesagt hat, ihr sollt nicht mehr auf diesem Weg zurückkehren. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Und er soll nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. Gott beschreibt, wie der König seine Aufgabe, die Gott ihm gibt, wahrnehmen soll. Und wir finden zuerst drei negative Gebote und dann drei positive Gebote, die Gott einem König aufträgt. Der König, er muss alles vermeiden, was ihn von der Treue zu Gott ablenkt. Es werden uns drei Dinge genannt. Zuerst, dass er nicht viele Pferde halten soll. Wir müssen hier dran denken, dass Pferde hier militärische Stärke symbolisieren. Streitwagen damals, Pferde waren damals den Infanterietruppen völlig überlegen. Genauso wie heute ein Panzer einem einfachen Infanteristen natürlich deutlich überlegen ist. So waren es auch damals die Streitwagen, die von Kraft und Stärke sprachen. Und Ägypten war zu diesem Zeitpunkt das Land, in dem man Pferde und Streitwagen erwerben konnte. Sie waren eine große Macht, wo viel dieses Handels auch stattfand. Und wenn Israel ein Bündnis mit Ägypten schließen würde, dann würde ein Tausch stattfinden. Die Ägypter würden Israel Pferde, Rosse, Streitwagen zur Verfügung stellen und die Israeliten würden dafür Infanterietruppen an die Ägypter übergeben. Und Gott sagt, das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Gott möchte nicht, dass man aus dem Verlangen nach Macht und Stärke wieder in Abhängigkeit zu Gottlosigkeit und zu Gottlosen kommt. Und gar nicht, schon gar nicht, in Abhängigkeit zu den ehemaligen Unterdrückern. Lasst uns nicht vergessen, wer Ägypten ist. Gott fordert Treue von seinen Herrschern in der Suche nach Sicherheit und der Quelle ihrer Kraft. In Gott allein liegt die Kraft und die Stärke zur Verteidigung Israels. Er benötigt keine Pferde. Und Gott möchte nicht, dass sein Volk wieder in Abhängigkeit zur Welt und weltlichen Kräften gerät. Gott möchte, dass Israel die Schlachten in der Kraft Gottes schlägt und gewinnt. Geschwister, wie bezwingt Gott Feinde? Wie überwindet Gott Festungen? Wie bezwingt Gott Sünder? Wie demütigt Gott Stolze? Wie erzieht Gott seine Kinder? Ich kann euch sagen, alles, wo ihr Antworten in eurem Kopf habt, das sind zu keinem Zeitpunkt weltliche Strategien gewesen, oder? Geschwister, ich spreche ab jetzt kurz für einen Moment bildlich. Das Angebot Ägyptens ist groß und ihre Waffen scheinen mächtig, auch für uns heute. Und wir stehen in großer Gefahr, die Waffen Ägyptens zu begehren und sie in unseren Kämpfen, die wir auf dieser Erde führen, zu verwenden. Doch wie ist Jericho gefallen? Mit welchen Waffen? Gott fordert Treue vom König. Gott fordert Treue von Herrschern. Gott fordert Treue von uns als seinen königlichen Priestern. Und Gott möchte nicht, dass wir auf der Suche nach Einfluss, nach Macht, nach Stärke in uns selbst etwas suchen oder in den Angeboten Ägyptens, ich nenne das einfach so, in den Angeboten dieser Welt und damit zurück in die Welt kommen. Und in eine ähnliche Kerbe schlagen auch die zwei weiteren Gebote für den König. Er darf sich nicht viele Frauen nehmen und er darf nicht Silber und Gold anhäufen. Es geht weiterhin um die Treue zu Gott. Mehrere Frauen zu nehmen hat wahrscheinlich auch diese politische Komponente, dass wenn man sich eine Frau eines anderen aus dem Königshaus einer anderen Region nimmt, dass man gleichzeitig damit einen Bund schließt und meint damit Frieden und Ruhe und Harmonie unter den Völkern zu schaffen. Und man einen Bund mit anderen Völkern schließt. Aber eine Heirat eines Königs mit einer Frau aus einer anderen Kultur, noch viel mehr aus einer anderen Religion, hat immer die Konsequenz von Götzendienst, weil Menschen sind nicht neutral. Wenn Menschen nicht zum Bundesvolk Gottes gehören, gehören sie zur anderen, zur feindlichen Seite, zur Seite der Schlange. Und sie werden ihren Götzendienst mitbringen und das Herz des Königs von Gott abwenden. Es ist eine Verwandlung Eine Vereinigung mit gottlosen Menschen, die so eng und so intensiv ist, ja, wenn man jemanden zur Frau nimmt, dass sie nicht ohne Konsequenz für den König bleiben kann. Wenn er sie zur Frau nimmt, wird es Auswirkungen haben. Sein Herz wird von Gott abgelenkt werden. Es ist die logische Konsequenz. Es geht nicht anders. Wenn Finsternis und so nah rangelassen wird an das Licht, dann wird es Konsequenzen haben. Und das Gleiche trifft auch auf den Reichtum und das Streben nach Geld zu. Es bindet das Herz an materielle Güter. All diese Sehnsüchte nach Macht, nach Einfluss, nach Geld ziehen von Gott weg. Es sind alles Versuche, die Herrschaft in eigener Hand zu haben. Dass nicht Gott herrscht, sondern dass ich selbst meistere. Doch wir haben gesehen, Gott bleibt zu jedem Zeitpunkt, obwohl er auch Herrscher einsetzt und Herrschaft überträgt, selbst der letztendliche und alleinige Herrscher, auch wenn er Herrschaft anvertraut. Und Gott ist derjenige, der auch die zu ihm gehören, seinen Vasallen, Königen, die will Gott ausrüsten mit Mitteln für den Kampf. Und Gott möchte sein Volk versorgen. Geschwister, sehen wir, dass Gott Treue verlangt, aber dass er gleichzeitig für unsere Sicherheit, für unsere Kämpfe und für unsere Versorgung sorgen wird. Der König Salomo, er hat in all diesen drei Kategorien, die hier genannt werden, diese Gebote, wo es heißt, dass man es nicht tun soll, er hat in all diesen drei Dingen versagt. 1. Könige 5, Vers 6 heißt es, und Salomo hatte 40.000 Stallplätze für die Pferde seiner Streitwagen und 12.000 Reiter. Und dann heißt es in 2. Könige 9, wo er die Herde, und man brachte dem Salomo Pferde aus Ägypten und aus allen Ländern. Genau entgegengesetzt zu dem, was Gott geboten hat. 1. Könige 11, 1 bis 2 heißt es über Salomo. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen neben der Tochter des Pharao. Moabitische, ammonitische, edomitische, zidonische und hethitische. Aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hat, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. An diesen hing Salomo mit Liebe und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen und seine Frauen verleiteten sein Herz. In 2. Chronik 1, Vers 15 heißt es, und der König machte das Silber und das Gold in Jerusalem an Menge den Steinen gleich. Stellt euch das vor. Aber Gott fordert Treue in allen Dingen. Und das Vertrauen auf Geld, auf Macht und auf Einfluss ist Götzendienst. Es lenkt das Herz des Königs und der Herrscher ab von dem völligen Vertrauen auf Gott, auf seine Allmacht und Souveränität, dass Gott alle Macht hat und alles wirkt. Götzendienst ist, dass wir zuletzt nicht alles von Gott erwarten, nicht glauben, dass er allein retten und helfen kann. Das ist Götzendienst. Und Gott setzt Herrscher über sein Volk ein und er gestattet es, dass sie Könige einsetzen, damit sie zu Vorbildern werden, wie Treue zu Gott aussieht. Gott setzt sie ein, damit sie ein Vorbild sind für das, ich wollte schon sagen, gemeine Volk. Gott setzt Herrscher ein, damit sie vor dem ganzen Volk oder den ihnen anvertrauten Personen darstellen, dass Gott allein alle Macht hat und dass Gott allein souverän ist. Und sie ein Vorbild sind im Vertrauen auf Gott und Gott treu sind. Lieber Bruder, liebe Schwester, Gott erwartet von dir, dass du in deinem dir anvertrauten Herrschaftsbereich Gott treu bist, indem du alle Kraft, jede Hilfe und jede Rettung allein von Gott erwartest. Und er erwartet von dir mutiges Vorangehen in diesem Herrschaftsbereich, indem du dich auf seine Souveränität, auf seine Macht verlässt und auf sie allein. Vers 18 bis 20, Gott fordert Unterordnung von den Herrschern, die er einsetzt. Ich lese es nochmal. Wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses soll bei ihm sein und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn seinen Gott zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut. Dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängere, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Wir haben über Herrschaft gesprochen und ich habe gesagt, dass wir Herrschaft noch definieren müssen. Und hier wird für Herrschaft ein Rahmen abgesteckt. Ist euch aufgefallen, dass der König an dieser Stelle nicht das Recht erhält, Gesetze zu erlassen? Wir verbinden das immer und denken, wenn jemand herrscht, hat er das Recht, Gesetze zu erlassen. Es ist sogar ganz klar festgelegt, dass er nicht zum Gesetzgeber wird. Der König wird nicht zum Gesetzgeber. Das Gesetz wird ihm zu Beginn seiner Regentschaft vorgelegt. Er muss es abschreiben lassen. Er muss es in Empfang nehmen. Er muss sich eine Kopie vom Gesetz Gottes anfertigen lassen. Und das muss er ständig mit sich tragen. Es ist allein das Gesetz Gottes, Gottes Wort, das Maßstab seines Lebens und auch der Maßstab für seine Herrschaft sein wird. Es wird hier so deutlich in diesem Königsgesetz. Jeden Tag muss der König dieses Gesetz Gottes lesen und er muss lernen, wie Gott ist in seiner Person, in seinem Wesen. Er muss lernen, wie Gott mit Menschen umgeht. Er muss lernen, wie Gott Probleme löst. Er muss lernen, wie Gott überhaupt alle Dinge sieht. Er muss lernen, alle Gedanken von Gott her zu denken. Das haben wir am Wochenende gelernt in der Schule. Er muss lernen, Gottes Gedanken zu denken, indem er jeden Tag über Gottes Wort nachdenkt, es liest. Lieber Bruder, liebe Schwester, Gott fordert von uns nicht eigenmächtige Herrschaft in den Herrschaftsbereich, wo Gott uns hingesetzt hat, sondern Unterordnung unter sein Wort und seine Autorität. Wir dürfen nicht zu eigenmächtigen Gesetzgebern werden. Wir dürfen es nicht. Sondern wir müssen zu denjenigen werden, die Gottes Wort kennen, Gottes Gedanken kennen und die Ersten sein, die Gott gehorchen vor den uns anvertrauten Menschen. Hier sehen wir, dass der von Gott eingesetzte Herrscher eigentlich erster Diener Gottes ist. Ja, ein Herrscher ist dafür da, für Gerechtigkeit, für Diplomatie in seinem Herrschaftsgebiet zu sorgen. Doch damit ist er nur ein Funktionär Gottes. In den Nachbarvölkern Israels wurde der König als Gott angesehen. In Israel ist Gott der wahre und letztendlich König und er bleibt es. Als Vizeregent Gottes, als Vasall König Gottes zu leben, setzt voraus, dass wir uns bewusst sind, dass Gott der letztendliche und alleinige Herrscher ist. Setzt ein König einen Vasallen König ein, so schloss er mit ihm einen Lehensvertrag, darüber hatten wir schon gesprochen. Und häufig wurde eine Kopie dieses Lehensvertrags an seinen Vasallenkönig mitgegeben. Und damit wurde deutlich, auch durch den Begriff Lehensvertrag, dass diese Herrschaft nur geliehen ist. Es ist nicht seine Herrschaft, es ist ihm geliehen. Er ist nicht der wahre und letztendliche König. Und dieses Bild nutzt Gott hier. Genauso muss ein von Gott eingesetzter Herrscher Gottes Wort immer bei sich tragen. Gottes Bestimmungen für sein eigenes Leben und für das Leben und für das Recht in Israel. Liebe Geschwister, ist euch aufgefallen, welche Kraft dem Wort Gottes an dieser Stelle zugesprochen wird? Hier wird vorausgesetzt, dass Gottes Wort die Kraft hat, Gottes Furcht zu bewirken. Hier wird vorausgesetzt, dass Gottes Wort die Kraft hat, uns zu Tätern des Wortes Gottes zu machen. Hier wird vorausgesetzt, dass Gottes Wort die Kraft hat, uns zu demütigen. Und hier wird vorausgesetzt, dass Gottes Wort die Kraft hat, in uns die Liebe zu unseren Mitmenschen zu fördern und hervorzubringen. Das alles wird vorausgesetzt, was passiert, wenn Gottes Wort Raum gegeben wird. Gott wird es durch sein Wort wirken. Wir müssen Gottes Wort zum Maßstab und zur Mitte unseres Lebens machen. Wir müssen Gottes Wort täglich lesen. Wir wünschen uns als Kinder Gottes so sehr Veränderung, wo wir sehen, dass es uns da so mangelt. Gott wirkt diese Veränderung. Wir wünschen uns Geduld und Liebe im Umgang mit unseren Mitmenschen, mit denen dir Gott anvertraut und deinen Kindern. Wir wünschen uns Geduld und Liebe zu ihnen. Gott wirkt diese Geduld und diese Liebe durch sein Wort in dir. Ein von Gott eingesetzter Herrscher bleibt Bruder seiner Bundesgenossen. Wenn Gott Herrschaft überträgt, dann erhält dieser Herrscher kein eigenes Recht oder einen Vorzug vor seinen Brüdern, sondern Gott stellt ihn heraus als ein Vorbild, als ersten Diener, als einen vorbildlichen Bürger, der das Wort Gottes verkörpert. Gott fordert Unterordnung unter sein Wort und unter seine Herrschaft. Geschwister, all diese Dinge, die Gott hier von dem König fordert, fordert Gott in seinem Prinzip auch von jedem einzelnen Israeliten. Wenn ihr darüber nachdenkt und schaut, was hier gefordert wird, das Gesetz Gottes immer vor Augen zu haben, ja, schreib es dir oder auf deinen Kopf und auf deine Hand, sollst du es immer bei dir tragen. Das Gleiche fordert Gott auch von jedem Israeliten. Doch der König, er wird zum ersten Diener, zum Vorbild im Ausleben des Gesetzes Gottes. Ich will nicht unterschlagen, dass Gott einem König natürlich auch eine gewisse Autorität mitgibt, wenn es darum geht, für Gerechtigkeit zu sorgen und zu strafen und so weiter. Doch muss das immer nach dem autoritativen Wort Gottes geschehen. Er kann nicht selbst Gesetze schaffen, neu schaffen und eine eigene Herrschaft aufrichten. Denkt an die Kraft des Wortes Gottes, als Josia, der König Josia, nachdem es vor ihm so viele schlimme Könige gab, als er das Wort Gottes wiederentdeckt. 2. Könige 23 heißt es, ab Vers 2, und der König ging hinauf in das Haus des Herrn und alle Männer von Juda und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, auch die Priester und Propheten und das ganze Volk, klein und groß. Und man las vor ihren Ohren alle Worte des Buches des Bundes, das im Haus des Herrn gefunden worden war. Der König aber trat auf das Podium und machte einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, seine Zeugnisse und seine Satzungen befolgen sollte von ganzem Herzen und von ganzer Seele, um die Worte dieses Bundes auszuführen, die in diesem Buch geschrieben standen. Und das ganze Volk trat in den Bund. Und dieser König, der König Josia, er geht voran in diesem Versprechen, Gott gehorsam zu sein und Gott entsprechend zu leben. Er ist der Erste, der hier vorangeht. Dann heißt es später, er ließ die Aschera-Standbilder herausbringen nach Jerusalem und dort verbrennen im Tal Kidron. Vers 11 heißt es interessanterweise im gleichen Kapitel 2. Könige 23, und er schaffte die Rosse ab, die die Könige von Juda der Sonne geweiht hatten. Er geht genau diese Schritte. Er hat Gottes Wort vor Augen, ist im Gehorsam gegen Gott. Und in dieser Wiederentdeckung von Gottes Wort und der Ehrfurcht vor Gott, das alles macht aus Josia dann einen guten König in einer schlimmen Zeit, auch für Juda. Und es erfolgt eine gewisse Reformation, leider nur für eine kurze Zeit unter der Herrschaft Josias allein in Israel, in Juda. Liebe Geschwister, Gott ist und bleibt jederzeit Herrscher. Doch er vertraut auch uns Herrschaft an. Lass uns Gottes Wahl für Herrschaft annehmen, wenn er dich zur Herrschaft beruft. Und lass uns das hier richtig verstehen. Das sind die Lebensbereiche, wo Gott unseren Dienst fordert. Dich als Familienvater, als Familienmutter, an deinem Arbeitsplatz, in der Umgebung, die Gott dir anvertraut, im Dienst an der Gemeinde und so weiter. Lass uns in diese Herrschaftsbereiche treten, die Gott uns anvertraut. Mutig. Im Vertrauen, in Unterordnung und in Treue zu diesem Gott. Und wir bedenken, dass Herrschaft bedeutet, erster Diener zu sein. Gott sieht mit diesem Königsgesetz voraus, dass das Volk nach einem König verlangen wird, nach einem Vorbild im Leben vor Gott. Er sieht es voraus. Und hier stehen wir und wir sehen, dass Gott Treue, vollkommene Treue fordert und ganze Unterordnung. Wir blicken auf uns und wir sehen Versagen in der zurückliegenden Woche. In unserer Arbeit waren wir nachlässig und haben nicht in allem Gottes Ehre gesucht. In unseren Beziehungen waren wir egoistisch und haben den Nächsten nicht geliebt. Wir waren ungeduldig und wütend im Umgang mit den Kindern Und wir rufen mit Recht, Gott, wo ist unser König? Wo ist unser Vorbild? Vater, wie lebt man für dich? Geschwister, und hier müssen wir erkennen, dass das letztendliche Ziel dieses Textes, dieses Königsgesetz von unserem Herrn Jesus Christus selbst spricht. Wir Menschen haben als Ebenbilder Gottes in dem Auftrag versagt, die Erde für Gott in Besitz zu nehmen. Und wir versagen auch heute immer wieder darin. Doch achtet auf unseren Herrn Jesus Christus. Er ist der von Gott erwählte König und Diener, der wahre König, unser Vorbild. Matthäus 12, ab Vers 18 heißt es, das könnt ihr gerne aufschlagen und mitlesen. Matthäus 12, ab Vers 18. Matthäus 12, ab Vers 18. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heiden das Recht verkünden. Er wird nicht streiten noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Jesus Christus stellt die Herrschaft Gottes über die ganze Schöpfung wieder her, die durch den Sündenfall angegriffen wurde. Und Gott gibt seine Schöpfung nicht auf. Christus herrscht und muss herrschen, bis alle Feinde zu seinen Füßen hingelegt werden. Und Christus herrscht, indem er sein Volk erlöst und zu Gott zurückführt. Und er macht aus uns neue Menschen, die wieder auf Gott ausgerichtet leben können. Durch seinen Geist verändert Gott uns und gießt uns in das Bild von Jesus Christus hinein, sodass wir seinem Ebenbild wieder entsprechen. Und in Christus steht uns Gnade bereit, wenn wir fallen und sündigen, wenn wir versagen, und er richtet uns auf und macht uns fähig, in den all uns anvertrauten Lebensbereichen ihm zu dienen und zu herrschen. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Christus macht uns zu einer neuen Schöpfung, die wieder zur Ehre Gottes leben kann, als seine Repräsentanten hier auf dieser Erde. Und durch Christus und uns zeigt Gott auch heute, dass seine Herrschaft bis in die letzten Ecken dieser Erde reicht. Nachdem Stalin verstorben ist, es war nur ganz kurz danach, ich glaube es waren 2 Jahre, er ließ einer seiner Nachfolger, ich glaube zweite Nachfolger, der dazwischen hatte nur ganz kurz regiert, Khrushchev, einen Erlass, dass man die Stalin-Verehrung aufgeben sollte. Aufgrund der Verbrechen Stalins und so weiter. Als dieser Befehl der Beendigung des Personenkultes um Stalin zur SED durchdrang in Ostdeutschland, dann war das eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Auf der Stalinallee, da wurde diese Statue in einer Nacht abgenommen. Die Straße oder die Allee wurde umbenannt. Die Statue wurde eingeschmolzen und in andere Figuren verwandelt. Ja, seine Regentschaft, seine Herrschaft wurde aufgelöst. Doch Christus, der wahre König, macht uns zu lebendigen Repräsentanten seiner Herrschaft. Und seine Herrschaft wird nicht eingerissen und bleibt in Ewigkeit. Lass uns nach dem Vorbild unseres Herrn Jesus Christus ausrichten in der Treue und Unterordnung gegenüber Gott und seinem Wort. Lasst uns ihm da folgen. Lasst uns an dieser Rettung in Jesus Christus freuen, dass er uns zu neuen Menschen macht, die ihn repräsentieren dürfen. Lasst uns in seiner Gnade neue Kraft schöpfen, in die Verantwortung zu gehen, die Gott uns gegeben hat, in diese Herrschaftsbereiche, die Gott uns anvertraut hat, und ihn in allem ehren, indem wir das Evangelium verkündigen und leben und dem Bösen widerstehen. Gott gehört alle Ehre und lasst uns ihn ehren. Amen.